Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 351. Heute mit dem Rückblick auf WWE Hell in a Cell. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, Hell in a Cell ist Geschichte, ist in the books, wie man so schön sagt. Drei Käfigschlachten haben wir gesehen. Wir haben einen neuen WWE-Champion und auch ein paar ganz interessante Entwicklungen. Darüber werden wir heute natürlich sprechen. Und Kai, natürlich erstmal die Frage, wie geht's dir jetzt nach dem Event? Fühlst du dich erleuchtet von der Röte des Käfigs? Bist du noch begeistert? Bist du noch gehypt?
Also ich kann es wirklich einfach nur sagen, ich hasse diesen scheiß roten Käfig. Das ist ganz, ganz schrecklich. Ich habe ja mit Shaggy das Match of the Week gemacht, hier mit Usos gegen New Day. Also dieser normale Käfig, das sieht viel, viel besser aus. Das erinnert mich immer so ein bisschen daran, kennst du diese, wie heißen die, Twizzlers oder sowas? Diese roten Schnüre, die es auch, ja. Die auch so in Amerika super groß sind.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Das sieht immer so, als würdest du in so einem Süßigkeiten-Ding kämpfen. Ganz, ganz schrecklich. Nimmt auch für mich viel von der Intensität des Käfigs raus, wenn du da dieses graue Ding da stehen siehst oder einfach diese, weiß ich nicht, Süßigkeiten. Ja. Baute, Gebäude. Ja, also finde ich auf jeden Fall nicht so geil. Ich muss auch sagen, ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn die Card kleiner geblieben wäre.
Ja, da haben wir ja schon im Vorfeld ein bisschen drüber spekuliert, ob es da noch neue Matches gibt und ob da noch was dazukommt. Ich sag mal, das, was dazugekommen ist, hat man jetzt nicht wirklich gebraucht. Und auch die Kickoff-Show, damit können wir jetzt hier gleich mal starten, ist hier noch um ein Match ergänzt worden, was ja dann, glaube ich, im Verlauf des Sonntags, bekannt gegeben worden ist. Da gab es nämlich das Match um den WWE 24/7 Championship zwischen Champion R-Truth und Drew Gulak. Und ich glaube, die wichtigste Aktion, die wir hier gesehen haben, war die Aktion, als ein Drew Gulak Little Jimmy zu sich rangerufen hat, mit ihm einen geheimen Handschlag geübt hat und ihn danach weggepantet hat. Alles andere an diesem Match ist total nebensächlich, oder?
Ja, das ist wirklich, also mit Little Jimmy war schon wirklich witzig, muss ich sagen. Das hat Spaß gemacht. Ich mag es halt auch irgendwie immer, dieses, ja, R-Truth Childhood Hero John Cena. Also, das ist so dumm, das finde ich witzig, bin ich ehrlich. Und dann auch noch hier so den Five Knuckle Shuffle und sowas und noch AA versucht, so, das mag ich, aber letztendlich, also, es macht auch keinen Sinn, den 24/7-Title in so einem richtigen Match zu verteidigen. Ich meine, klar, das gab's ja auch beim Hardcore-Belt oder sowas, aber das hier war ja auch nichts Besonderes. War einfach nur ein normales Match.
Ja.
Und also das ist dann ja auch nichts Besonderes, weil du kannst ja eh immer um den Titel kämpfen. So quasi ist ja jeder Number-One-Contender. Fand ich jetzt irgendwie unnötig. Also ich sag, wie es ist, du hättest auch einfach Elias gegen Jeff Hardy in Kickoff-Show packen können. Und dann die vier anderen Matches auf der Maincard.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Hätte man auch ganz gut mit leben können. Also das war jetzt ein Match, das hat niemand gebraucht. Das hätte genauso gut beim Main Event, bei Raw oder sonst irgendwo stattfinden können. Da hätte sich auch niemand drüber beklagt. Und da ist nicht viel passiert. Es war wrestlerisch durchaus okay. Am Ende, wie du schon gesagt hast, hier gewinnt dann eben eine R-Truth, dann eben mit dem Konter. Bleibt weiterhin 24/7 Champion, am Ende dann flüchtet er, wie sich das gehört, aus dem Ring, die Lucha House Party hinterher. Und natürlich muss dann Drew Gulak noch einmal ins Mikrofon sagen, hier, dein Childhood Hero John Cena, der suckt. Naja, lassen wir mal so stehen. Ich fand zwei Segmente, fand ich aus dem Kickoff noch bemerkenswert. Und das war zum einen die Promo von Paul Heyman mit Kayla Braxton, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ich mag die Art und Weise, wie man Roman Reigns aus dem Schussfeuer nimmt, so ein bisschen. Dass man ihn seltener zeigt und stattdessen Paul Heyman dann immer vor dieser verschlossenen Tür steht und da eben dann nochmal erklärt hat, was es bedeuten würde oder was die Konsequenz wäre, wenn ein Roman Reigns hier seinen Titel verlieren würde. Und dann hat er eben nochmal erklärt, hier, dann wäre Roman Reigns, hätte nicht mal sein Schicksal erfüllt, wäre nicht mal der am Kopf der Tafel und so weiter und so fort. Ich mochte das ganz gern. Ich find's ganz gut, dass man Roman Reigns jetzt hier nicht ständig irgendwie sieht, sondern auch immer wieder diesen Weg wählt. Wie siehst du das?
Man muss ja auch sagen, es gibt ja auch in Paul Heyman so eine gewisse Daseinsberechtigung.
Das stimmt.
Weil er auch so in den Promos steht er ja auch viel daneben. Also es ist ja nicht wie bei Brock Lesnar, dass er da alles macht und Roman nur in der Ecke steht, sondern es ist ja auch häufig so, dass Roman eigentlich die Promo hält und Paul Heyman dabei ist und schockiert guckt.
Ja, weil Roman so böse ist.
Genau. Ja.
Auf jeden Fall, das war das eine. Und dann haben wir zum Abschluss der Kickoff-Show noch den absoluten Cliffhanger gesehen, weil, Kai, also deine Vermutung hier mit dem Arbeitsvertrag von Retribution ist falsch. Die arbeiten jetzt auch sonntags,
meine ich. Ja, aber anscheinend auch, wenn wir später zum Match kommen, und zu Länge des Matches ist wirklich nur Teilzeit. Also, ja, da ging es dann ja darum, Mustafa Ali, es ist, wie es auch Leute auch, ich glaube sogar in unseren Kommentaren, vorhergesagt haben, es gibt anscheinend die grandiose Fehde Retribution gegen das Hurt Business. Geil, weil da kann man nämlich richtig schön 4-4 und dann kannst du erst mal, hast du ein Programm für Monate, weil A darf gegen A, A darf gegen B, A darf gegen C, B darf gegen D und dann darf jeder mal gegen jeden kämpfen. Dann hast du noch das gleiche mit Tag-Team-Matches, das gleiche mit Dreimann-Matches und dann kannst du noch 4-4 machen. Ist das nicht super? Nee, ist es absolut nicht. Aber Ali hat dann eben gesagt, hier, das ist die Challenge, MVP, du suchst dir einen aus vom Hurt Business und du suchst dir auch noch einen aus vom von Retribution. Die beiden kämpfen gegeneinander, du kannst entscheiden. Und wie wir das später gesehen haben, war es eben Bobby Lashley gegen Slapjack. Immer noch großer Fan des Namens.
Alter, also das hat mich auch echt ein bisschen fertig gemacht. Also nicht nur der Name, auch der Auftritt an sich. Also Create a Wrestler in jedem WWE 2K-Spiel wäre absolut stolz darauf, was wie dieser Auftritt hier gewesen ist. Aber das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, da kommen wir gleich noch drauf. Auf jeden Fall, du hast richtig gesagt, wir haben noch ein Match von Retribution dann hier auf der Card gehabt, die Promo selber. Am Anfang war bla bla und dann dieses übliche, wie gesagt, einer von euch, einer von uns. Viel wichtiger war es dann, wie es dann weiterging, weil die Card hier wurde eröffnet, die Main Card natürlich, von dem Match um die WWE Universal Championship zwischen Roman Reigns und Jey Uso. Das war natürlich ein Hell in a Cell I Quit Match. Und da haben wir ja schon so ein bisschen damit geliebäugelt, dass das eigentlich ein Main Event sein könnte. Dass das jetzt hier der Opener ist, das war schon überraschend, oder?
Ja, ich muss ja sagen, ich hab ja nicht mal geliebäugelt. Ich habe ja mit relativ großer Fresse gesagt, das ist Main Event. Punkt. Und ja, war es nicht. War das genaue Gegenteil. War der Opener. Es hätte auch meiner Meinung nach definitiv das Main Event sein können. Sein sollen.
Ja.
Aber ich konnte ihn, also es hat mich auf jeden Fall direkt extrem reingeholt ins Event.
Genau, das ist natürlich immer die große Stärke von so einem Match, wenn du das quasi als Opener benutzt. Da ist direkt eine Ernsthaftigkeit drin, da ist direkt eine Bedeutung drin. Und die beiden haben ja auch schon bei Clash of Champions bewiesen, dass die eine starke Geschichte erzählen können. Und das eben auch mit Härte und Intensität noch mal demonstrieren können. Das haben sie hier auch wieder getan. Es war ein anderes Match, obwohl es dann doch irgendwie gleich gewesen ist irgendwo, oder? Wie hast du hier das Match gesehen?
Das war eigentlich die letzten Minuten von Clash auf eine halbe Stunde gestreckt. So, weil es war ja alles sehr langsam, aber ja natürlich gewollt langsam. Es gab immer so eine dicke Aktion, außer wenn man irgendwie einen Jey Uso versucht hat, ein bisschen was zu zeigen. Aber man hat auch gemerkt, ich glaube so nach den ersten 2 Minuten oder 3 Minuten, wo Roman ein paar Schläge gesetzt hat, war ja schon Jey Uso auch in dem Modus, dass er sich sehr langsam bewegt, dass er extrem angeschlagen ist. Also es war ja sehr, sehr wenig Wrestling an sich, sondern wieder eigentlich großteils Storytelling, so wie wir es ja auch erwartet haben.
Genau. Zum einen, was ich nochmal hier betonen möchte, was mir aufgefallen ist, hast du gesehen, dass Roman jetzt einen goldenen Handschuh trägt an dem Arm, wo er den Superman-Punch
durchführt? Der ist richtig, richtig hässlich und passt absolut gar nicht. Nee. Und da ist auch noch diese dumme Silhouette drauf, wo es aussieht, als würde so ein 7-jähriges Mädchen Superman-Punch machen. Das ist richtig hässlich.
Ich fand es aber ganz interessant so als Kontrast quasi zu dem Rest der Figur irgendwo. Und das ist mir dann gleich zu Beginn aufgefallen. Ansonsten, was du gesagt hast, ist absolut richtig. Ne? Wir haben hier sehr viel Gerede wieder. Das ist generell was man ja hier im gesamten Event wieder häufig eingesetzt hat, dass man die Wrestler sehr oft hat reden hören. Und auch bei Becky zum Beispiel und bei Bayley und Sascha ist mir das zum Beispiel sehr, sehr deutlich aufgefallen, dass da auch oft miteinander geredet worden ist. Genauso wie hier. Hier hat man in der Anfangsphase ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Roman natürlich dominiert und Jey immer wieder mit seiner Schnelligkeit, vor allem mit den Dives nach draußen und sowas, da konnte er dann immer wieder die Konter setzen. Und du hast es ganz richtig gesagt. Du hast gesagt, es war wenig Wrestling. Ich fand, es war sehr minimalistisch in der Fülle der Aktionen, weil ein Roman Reigns hat eigentlich immer, wenn Not am Mann gewesen ist, gab's halt den fetten Spear, der dann einen Jey hier aus dem Konzept gebracht hat, erstmal wieder auf den Boden gebracht hat, und der musste dann erstmal gucken, wie kommt er daher daraus wieder zurück und wie schafft er es wieder, diesen übermächtigen Roman Reigns dann irgendwie Paroli zu bieten. Und das fand ich dann sehr interessant. Ich mochte dieses Hin und Her, was wir hier gehabt haben. Und ich muss auch sagen, die Art und Weise, wie ein Roman Reigns das hier dann eben auch verkauft hat, das Ganze drumherum, das hat mir auch gut gefallen. Die Intensität war da. Was sagst du dazu, dass man hier dann noch den Strap mit reingebracht hat?
Oh, den fand ich so asozial, ne? Also, jeder Schlag, weil ich saß wirklich so, oh, ah, bitte nicht vorm Fernseher, weil du wirklich, also auch bei einem Roman, der so sehr emotionslos, außer am Ende, das Ganze runterspielt, hast wirklich gemerkt, ey, fuck, das tut richtig weh, das Ding. Und wie dann da auch draufgezimmert wurde, auch bei einem Jey Uso, du hast wirklich auch teilweise gesehen, wie so versucht wird, sich so ein bisschen so zu positionieren, dass der Strap nicht perfekt trifft oder sowas. Also der hat richtig gut ins Match gepasst. Aber ich glaube, das ist so ein fieses, fieses Ding. Ja, ganz böse.
Ja, ich habe da, also es war ja dann irgendwann fast so eine Art Strap-Match, ne? So, die waren ja dann beide auch aneinander gefesselt und ich habe das fast so ein bisschen als Allegorie gesehen. Ne? Die beiden haben ja eine Verbindung zueinander und die gehören ja irgendwie zueinander und dieses Band stellt das dann halt irgendwie dar und sie verschlagen sich aber damit. Das fand ich irgendwie eine ganz spannende Geschichte, wie man das hier dann gezeigt hat und vor allem auch, wie dann auch ein Jey Uso diesen Strap ja dann auch sehr, sehr ruchlos verwendet hat, um hier einen Roman einfach mal zu würgen und fast ohnmächtig zu würgen. Da hat man auch gedacht fast so, hoch, gibt's hier doch eine Überraschung, oder?
Nee, schade. Eigentlich nicht.
Ich hab gedacht, also, du hättest das gedacht in deiner kindlichen Naivität.
Ja, nee. Also ich hab mir eher gedacht, Junge, so dann zieh doch auch durch und zieh nicht und hör dann wieder auf. Also das hat mich so, also ich fand den Spot eigentlich super geil, weil der richtig brutal aussah und auch so dann gezeigt hat, Jey Uso ist irgendwie nicht nur die ganze Zeit am Labern und sagt, ja, ich mach alles, um zu gewinnen, sondern hast auch gemerkt, okay, der macht halt wirklich alles, um zu gewinnen. So, der wirkt dann auch einfach immer ganz brutal. Mhm. Und wie dann auch immer so nachjustiert hat, dass auch der Strap schön auch um den Hals ist, wo ich mir dachte, Mann, das ist schon Respekt, Jey. Aber ich fand es dann irgendwie mal komisch, dass dann irgendwann losgelassen wurde, wo du gemeint hast, ja, der ist jetzt irgendwie ohnmächtig und dann lässt er irgendwie los und dann wirkt er nochmal und dann lässt er wieder los. Also, ich fand's so inkonsequent. Mhm.
Davor hat Jey ja auch noch den Superman-Punch hier gekontert, quasi mit Hilfe dieses Straps. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, waren wirklich diese großen Momente, wo man dann gefragt hat, I quit. Also klar, als Roman hier in dem Choke gewesen ist, ja, gab's. Andererseits, es spricht sich auch schlecht, wenn du eine Schlinge um den Hals hast. Genauso wie die Guillotine-Choke. Das fand ich zwar irgendwie in der Dramaturgie irgendwo logisch, aber mir haben so diese klassischen Momente gefehlt, wo dann auch wirklich jemand quasi den Kopf frei hatte irgendwo, dass dann dieses I quit rauskommen konnte. Zum Beispiel,
ganz cool war,
ja.
war dann irgendwie der Ref Roman gefragt hat und dann so meinte, ja, the head of the table never quits. Und ich war dann so, okay. Klare Ansage, würde ich mal sagen.
Ja, und damit begeben wir uns ja dann schon langsam so in Richtung Schlussphase hier, ne? Und da ist ja auch dann Roman Reigns immer aggressiver geworden und hat ja dann auch die Ringtreppe zum Einsatz gebracht hier. Erstmal gab es ja diesen normalen Drive-by-Dropkick und dann wurde ja diese Ringtreppe verwendet, hat dann ein Jey Uso da nah an dem Ringpfosten positioniert und dann gab es den Dropkick gegen die Treppe und dann wurde ein Jey Uso hier ein bisschen gesandwiched und er hat immer noch nicht aufgegeben, aber der Referee wollte das Match abbrechen.
Und wir müssen mal ganz kurz erwähnen,
ja,
dass vorher irgendwann der Punkt kam, wo mir der Ref nicht ein bisschen, unnormal auf den Sack gegangen ist, weil wirklich die ganze Zeit war, er hing bei Jey Uso und sagt, komm, jetzt gib auf, jetzt gib doch auf, gibst du auf jetzt? Jetzt sag einfach, dass du aufgibst, gib doch einfach mal auf, sag, dass du aufgibst. Also, Jey, gibst du jetzt auf? Mhm. Das wurde sehr, sehr, sehr viel gefragt von dem Ref. Wo ich mir denke, so, Mann, lass den Jungen doch mal, der sagt das schon, wenn er das möchte. Und also, das wirklich, wenn du da mal drauf achtest, weil irgendwann, weil so es passiert die ganze Zeit und dann nimmst du es wahr und dann fällt dir auf, Mann, der fragt eigentlich, also der fragt nicht, der drängt gerade Jey Uso dazu, I quit zu sagen. So, lass doch den, der versucht hier gerade irgendwie, so geht um Familie und Ehre und den Titel, jetzt lass den doch mal.
Ja, Moment, also wirklich, das aber, war so aber da muss ich auch mal was einwerfen hier, weil natürlich danach konnte er nicht mehr sagen, dass er aufgeben möchte. Also vielleicht hat der Ref auch den Instinkt eines guten Ringrichters gehabt und hat versucht, ihn hier vor Schlimmerem zu bewahren und hat dann irgendwie gehofft, ihn auch damit zu schützen.
Das ist nämlich seine Aufgabe.
Natürlich seine Aufgabe. Die Gesundheit der Athleten steht absolut im Vordergrund.
Ja, aber nicht im Hell in a Cell I Quit Match. Also weil ich hatte halt ganz kurz die Angst, dass es so ein Seth Rollins gegen Fiend-Scheiß wird.
Ja, das hatten, glaube ich, viele. Das habe ich auch diverse Male irgendwie in den Kommentaren gelesen, dass sich da einige drüber Sorgen gemacht haben, dass das in diese Richtung gehen könnte. Das war es aber nicht. Weil im Endeffekt war es ja dann so, dass der Referee eigentlich den Kampf abbrechen sollte und Roman hat gesagt, hey, hier wird nicht abgebrochen, ne? Also das ist nicht die Regel hier. Hier muss I quit sagen und ich muss hier der Tribal Chief sein. Und ja, dann hat er ihn ja erstmal rausgeworfen im hohen Bogen und dann kam ein neuer Referee raus. Und auch da wieder die Art und Weise, wie Roman hier geredet hat, ne, wo dann auch der Ref zu ihm gesagt hat, so, ja, hier, der ist out. Und dann sagt Roman, nein, er ist nicht aus, du bist raus, ne, und wirft ihn dann übers oberste Seil.
Der hat den auch richtig asozial so im Nacken gepackt.
Ja.
Das mochte ich sehr. Weil ich mir gedacht, hast du jetzt davon, dass du hier Jade zu irgendwas drängen willst, was er gar nicht möchte?
Genau, da kam ja dieser Outside-Referee, kam dann eben dazu, nachdem der andere ja rausgeworfen worden ist. Es kamen auch ein paar Offizielle zum Ring und ja, dann Roman Reigns holt sich dann die Stufen hier in den Ring.
Schafft's beim ersten Mal nicht.
Das stimmt, aber ich fand, das hat auch irgendwie ganz gut gepasst, also auch diese Ruchlosigkeit, die hat's da ganz gut demonstriert hier auch, dass er dann gesagt hat, komm, scheiß drauf, dann werf ich's halt nochmal richtig oben drüber, ne, weil ich's kann. Und generell mag ich diesen neuen Roman Reigns, weil der sich so viel Zeit mit allem lässt. Also da hat die Bewegungen haben irgendwie eine Bedeutung, die haben irgendwo einen Sinn und es ist viel, viel ruhiger und angenehmer, ihm zuzuschauen, weil er so berechnet ist.
Er lässt sich halt in guter Art und Weise Zeit, ne?
Ja.
Also wirklich mit Kalkül. Das war ja auch, wo dann kurz bevor er den Ref rausgeworfen hat, der hat ja quasi manisch so ins Nichts geredet.
Ja.
So, also er hat dann ja in Richtung Ref geredet, aber eigentlich so in die Weite geschaut. Und dann so manchmal als würde er mit sich so selber diskutieren oder selber das erklären, was er gerade macht. Also das finde ich richtig gut immer.
Mochte ich auch. Also generell, das ist auch hier genauso wie das erste Match der beiden, weil das gab es auch als Kritik, weil wir waren ja auch sehr begeistert von dem Match bei Clash of Champions beide und haben gesagt, hat uns mitgenommen, es war eine emotionale Achterbahnfahrt und so weiter und so fort. Haben wir auch gehört von einigen von euch da draußen, hey, das war aber doch kein geiles Match an sich. Und ich sag's nochmal, Wrestling ist mehr als nur 30 krasse Aktionen. Wrestling kann auch geile Geschichten erzählen. Und das hier ist genau dasselbe Ding gewesen. Ich finde, da war Spannung drin. Die Aktionen an sich waren nicht großartig besonders, aber die Art und Weise, wie sie eingesetzt worden sind, um eine Geschichte zu erzählen, die waren besonders. Jetzt kommen wir hier zu dem entscheidenden Punkt. Roman, nachdem er dann im zweiten Versuch die Treppe in den Ring geworfen hat, die ganzen Offiziellen aufgescheucht hat, schnappt sich die Treppe und erstmal gibt's ja so ein bisschen diesen Trash-Talk auf der Treppe und dann droht er ja damit, dem guten Jey Uso hier, ich weiß nicht, ihn zu breit zu schlagen mit der Treppe, hebt die Treppe über den Kopf und dann kommt ja Jimmy zum Ring, ne, der Bruder, und wirft sich dann über seinen Zwillingsbruder hier, um ihn zu schützen, und redet dann ja auch auf Roman ein. So, und Roman reagiert sehr, sehr emotional. Er weint und versteht plötzlich anscheinend, es ist Familie und so. Wie fandest du das?
Unnötig. Also, ich glaube, es gibt da nur so zwei Extreme. Also ich habe halt auch sehr viel gelesen, dass so Leute richtig gut fanden, dass das genau gepasst hat, geiles Acting und sowas. Weil ja auch, also was ich halt mochte, war, dass dann, glaube ich, ein Jimmy gesagt hat, so, ja, ey, hier liegt Josh, glaub, genau. Richtiger Name von Jey Uso. So, was ist mit dir? Beruhig dich mal. Und dann halt Roman diesen Moment hatte, wo er dachte, yo, kacke, so, was mache ich hier gerade? Das mit dem Heulen hätte ich jetzt nicht gebraucht. Also jetzt nicht, weil ich sage so, oh, das ist aber unmännlich, so, ey, ist ja egal. Ich fand, das war ein bisschen over the top.
Ja. Ich bin mir auch nicht 100% sicher, ehrlich gesagt, wie ich das fand. Also ich fand es irgendwie in dem Moment, hat es ein bisschen Intensität unterstrichen, auch gerade dieser Ausbruch quasi aus den Charakteren. Er hat ja auch gesagt, hey, guck mal, wir sind hier, wir sind John und Josh, ne? Wir sind deine Familie und du hast dich verändert. Und Roman sagt, hey, ich musste mich verändern. Ich musste mich verändern, weil es das Richtige für unsere Familie gewesen ist. Ich mag das, die Art und Weise, wie man hier damit gespielt hat. War es ein bisschen drüber? Ja. War es vielleicht Overacting? Ja. Ich glaube, das ist sehr subjektiv, wie man das wahrnimmt. Ich fand es auch in dem Moment, hat es mich auch eher ein bisschen rausgebracht, tatsächlich. Hat aber zuerst dafür gesorgt, dass ich auch in dem Moment sehen wollte, wie geht's denn jetzt weiter? Und dann hat
das
man
ist es nämlich. Also ja? Ich habe noch mit einem Kollegen drüber gesprochen, so ein bisschen. Und was ich bei dem Match die ganze Zeit hatte, obwohl es ein langes Match war und wrestlerisch kein gutes Match. Also du weißt, was ich meine. Es ist eben nicht dieses, weiß ich nicht, 30 Moves, krass, 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 sondern sehr langsam storylastig, dass man jetzt mit kein gutes Wrestling-Match, du weißt, was ich meine. Die Leute zuhören, wissen, was ich meine. Ich war aber zu keinem Punkt, dass ich mir so gedacht habe, ja, jetzt, Mann, mach fertig, ist mir egal, sondern ich war halt schon die ganze Zeit gespannt, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Wie geht's weiter? Und das über 30 Minuten schaffen, ist halt schon eine Leistung.
Ja, bin ich komplett bei dir. Ich fand das eben auch, es war so ein Match, dass da wollte man dann auch nicht irgendwie, ich sag mal so, wenn man vorspulen würde, weil man keine Review macht, wenn man sagt, hey, ich muss jetzt da schnell durch, hier würdest du wirklich was verpassen. Und das ist wirklich was
Interessantes.
Absolut. Nicht die großen Aktionen würdest du verpassen, sondern du würdest vielleicht so einen Moment verpassen, wo vielleicht so eine kleine Nuance noch irgendwie in der Geschichte miterzählt wird. Und das ist hier gewesen. Und ich mochte beispielsweise diesen Moment, wo dann erstmal Roman kniete dann ja da und hatte die Hände irgendwie im Schoß und hat geweint. Und du konntest ja dann auch bei Roman im Gesicht sehen, wie sich dann auf einmal sein Blick verändert hat. Und wo er dann Jimmy an sich ranzieht und ihn dann in die Guillotine nimmt. Und wie verzweifelt dann auch ein Jimmy Uso in dem Augenblick ist und versucht sich zu wehren und so greift zu seinem immer noch ausgenockten Bruder so, hilf mir, werd wach. Das war schon ein richtig gutes Drama. Ich kann es nicht anders sagen. Ich fand es ein richtig gutes Drama. Und dann war es eben ein Jay Uso, der hier im Halbdelirium dann doch gerufen hat, ne, ja, ich gebe auf, I quit, um seinen Bruder hier zu retten und vor weiterem Schaden zu bewahren, weil der ist ja auch immer noch verletzt. Ich fand das gut. Und ich finde es eine schöne Abwechslung zu vielen anderen Matches, die man auch bei WWE sieht, auch bei anderen Promotions sieht, dass man hier wirklich so ein storylastiges Match macht. Das ist sehr, sehr oldschooliges Storytelling von der Familien-Underdog-Geschichte miteinander kombiniert. Finde ich geil. Also ich habe da richtig Spaß dran und war mit dem Match hier als Opener zufrieden und habe gedacht, Mensch, wenn das jetzt so weitergeht, wenn jetzt der gute Randy Orton und Drew McIntyre hier auch noch so abliefern, dann gehe ich sehr, sehr glücklich aus diesem Hell in a Cell Pay-Per-View raus. Wie fandest du das, dass hier am Ende noch Afa und Sika auf der Rampe gestanden haben und sozusagen eine Roman Reigns hier offiziell zum Head of the Table, zum Tribal Chief und ich weiß nicht, was alles gekrönt haben?
Ja, also war da, hat in die Story gepasst. Ja, ist ganz schön, die zu sehen. Man sagt so, yo, guck mal, jetzt ist er es ja, aber er war es ja anscheinend eigentlich schon vorher. Also, weißt ja. du? Warum? Ja, keine Ahnung. Ich finde es aber trotzdem irgendwie wieder erstaunlich, dass ja, obwohl Roman so dominant ist, ja beide Matches nicht wirklich gewonnen hat.
Mhm. Du meinst also, clean gewonnen, so in dem Sinne, ohne Trickserei oder so.
Ja, genau. Also ohne irgendwie, es war ja immer Jay Uso beteiligt an der Niederlage, ach, es war ja immer Jimmy an der Niederlage von Jay beteiligt.
Ja, und jetzt sind ja, Jay ist jetzt auf jeden Fall der Sklave, um es mal so zu sagen, der Handlanger, der Bedienstete eines Roman Reigns. Ich gehe davon aus, dass man einen Jimmy hier auch noch mit einbinden wird. Auch da, man lässt sich da sehr viel Spielraum. Ob das jetzt wirklich dann die samoanische Heel-Fraktion werden wird, die so oft gemunkelt worden ist, ob die beiden dann, also die Usos dann Stockholm-Syndrom bekommen und sich doch dem Roman hier anschließen, werden wir sehen. Der Biovari hat uns bei YouTube noch was Spannendes hier geschrieben zu dem Roman Reigns-Charakter. Schreibt er hier zum Roman-Charakter. Schaut mal bei Wikipedia, Far Amatai nach. Die ganze Tribal Chief Matai-Sache verstehen wir als Nicht-Samoaner wohl nicht. Zu den wichtigsten Aufgaben gehören unter anderem die Sorge für den Wohlstand und das Wohlbefinden der Großfamilie. Das System ist bis heute noch sehr wichtig. Zum Beispiel durften bis 1990 in Samoa nur Chiefs wählen und selbst heute dürfen nur Chiefs überhaupt gewählt werden. Und ja, deshalb schreibt er hier eben auch, deshalb findet er die Rolle und die Promos von Roman sehr stark und glaubhaft, befürchtet aber auch, dass diese ganze Geschichte dann mit anderen Gegnern etwas schwieriger werden würden. Aber genau deswegen mochte ich übrigens auch diese quasi Fackelübergabe von Sika und Afa zu Roman Reigns, diese offizielle Krönung, mochte ich dann zum Abschluss. Und das war ein starker Einstieg in die Card, oder wie siehst du das?
Ja, also ich habe mir das übrigens auch durchgelesen, diesen, also es ist ein super kurzer Wikipedia-Artikel übrigens.
Ja.
Das sind irgendwie, also den liest du in einer Minute durch. Aber ich habe so, ja, klar macht das irgendwie Sinn in dem Rahmen, aber unsere Kritik war ja auch, dass sich da sehr darauf konzentriert wird, jetzt in dem Sinn, macht ja auch in der Storyline Sinn, nur unsere Kritik war ja auch, ja, was machst du, wenn es dann irgendwie weitergeht mit anderen Gegnern? Und das ist trotzdem sehr mit der Brechstange ist. Also geht ja nicht darum, dass wir gesagt haben, oh, das ist alles Quatsch, was die machen, das denken die sich aus. Sondern es war eher so, es ist sehr extrem dargestellt. Die ganze Zeit. So dieses, sag das, ich bin das, ich bin so, so acknowledge me. Auch wenn es so ist, muss man es vielleicht trotzdem als Stilmittel anders verwenden.
Müssen wir natürlich auch mal schauen, ne? Dieser Roman Reigns-Charakter ist ja noch relativ frisch, die Art und Weise, wie er sich präsentiert. Der wird sich auch noch verändern, der wird auch noch wachsen und wird in eine andere Richtung gehen im Verlauf der Zeit. Für den Anfang finde ich das echt eine super Fehde, weil müssen wir überlegen, was haben wir schon in letzter Zeit für Heel-Turns gesehen, die dann im Nichts versackt sind oder die absolut null und nichtig einfach von der Persönlichkeit gewesen sind, so nach dem Motto, oh, jetzt, ich bin jetzt böse, so.
Du meinst so wie einen, den wir gleich noch auf der Karte haben werden?
Ja, zum Beispiel. genau. Da werden wir mal sehen, wie sich das da weiterentwickelt. Aber kommen wir doch ruhig mal zum nächsten Match. Auf jeden Fall, hier können wir schon mal sagen, echt starker Opener auf der Karte. Ein sehr, sehr gutes Storyline-Match, was wir hier gesehen haben. Im nächsten Kampf des Abends standen sich Jeff
Hardy. Also, man muss da ganz kurz klarstellen, sorry. Ja. Also, das ist wirklich mit eins der besten Storytellings der letzten Jahre, ne? Also, das ist eine Sache, die wir super oft kritisiert haben und haben gesagt, WWE kann nur Pipi-Kaka Scheiße schreiben und ganz, ganz gute Stories. Das ist ganz, ganz oben, diese Story, in den letzten mehreren Jahren. Also, das ist wirklich richtig, richtig, richtig gut. Und das hätte ich der WWE nicht zugetraut. Und viele nicht, wenn du mal so die Meinung im Internet guckst, weil viele sagen, ey, das ist geiles Storytelling.
Ja.
So klar, darauf muss man Bock haben, darauf muss man sich einlassen. Es wird auch sicherlich Leute geben, die sagen, ey, finde ich komplett kacke, holt mich gar nicht ab. Es gibt's immer, ist ja alles subjektiv. Man muss trotzdem anerkennen, dass das echt gutes Storytelling ist.
Ja, und ist für mich auch aktuell ein absoluter Draw für die Shows. Also ich will wissen, wie das da weitergeht. Das ist einfach
absolut.
So.
Absolut, absolut.
Und das ist eine der wenigen Fäden, bei denen mir das wirklich so geht. Das muss ich auch dazu sagen, weil da ist auch vieles dabei, was mich nicht so interessiert. Und da können wir dann auch wirklich jetzt den Bogen schlagen zum Match zwischen Elias und Jeff Hardy. Elias macht seinen Entrance. Es gibt wie immer erstmal ein Ständchen, da wird auch sich ein bisschen über Jeff Hardy lustig gemacht. Und ansonsten ist das hier ein Match, das hätte ich auf der Maincard nicht gebraucht. Das ist genau das Match gewesen, was wir uns hier irgendwie ja erwartet bzw. befürchtet haben. Jeff Hardy mit seinen typischen Offensen, Elias, der auch da hier so ein bisschen die harten Aktionen, ein bisschen Intensität hat vermissen lassen, wie wir schon immer gesagt haben. Es gab eine schöne Powerbomb. Die hat mir gut gefallen. Ansonsten,
ja, schön war sie nicht, ne?
Ja, die war ein bisschen unsauber, aber sie war zumindest mal krachend. Aber ansonsten fand ich, war das alles so ein Match, das konntest du dir eben anschauen und das war nur Weekly-Niveau, mehr nicht.
Ey, das war einfach, also, sind wir ganz ehrlich, das Match hättest du so, gerade auch mit dem Finish, einfach in eine Hausshow packen können.
Ja.
Also ist schon nicht gut. Also, ja, das ist alles okay, aber das ist halt kein Pay-Per-View-Match, nicht ansatzweise.
Überhaupt nicht. Und so hat es sich auch nicht angefühlt zu keinem Zeitpunkt. Da war keine Intensität drin. Da war auch keine großartige Geschichte drin. Am Ende flüchtet ja dann einen es gibt erstmal dieses
Elias.
Elias, aber es gab ja auch diesen angedeutete Swanton aufs Apron quasi, wo dann ja ein Elias entkommt, nach draußen
wo geht. Wo ich mir auch gedacht habe, ey, bitte springen die nicht.
Ja. Und im Endeffekt hat Elias dann ja sich die Gitarre geschnappt, Hardy kickt ihm dann ja in den Magen, schnappt sich die Gitarre selbst und zieht die ihm über. ja, 7 Minuten 51. Weekly Match ist noch freundlich ausgedrückt. Ich fand es echt langweilig. Das war Pinkelpausen-Match.
Absolut.
Ich glaube, da müssen wir gar nicht viel drüber reden, oder? Weil da ist so in meinen Augen.
Nee, das war passiert. Auch einfach war, scheißegal.
Es war auch ein Jeff Hardy hat halt sein Programm runtergespult irgendwo und da war halt nichts Geiles. Und wir haben auch bei Elias, haben wir beim letzten Mal schon gesagt, eigentlich bringt er so vieles mit, aber die Matches sind halt nie besonders gut. Und das hier passt auch dazu.
Auch so, weißt du, also auch so ein Whisper in the Wind sieht immer schlechter aus, ist immer so wie so ein Sack Kartoffeln, den du so vom Top Rope wirfst. Also wissen ja auch die Hörer so, ich liebe halt Jeff Hardy, ne? Ich finde ihn richtig toll eigentlich. Aber das ist, also, das geht so nicht, das kann man so nicht weitermachen.
Ja, vor allem, man hat natürlich dann auch den Vergleich zu anderen jüngeren Akteuren, die man auch hier bei WWE zum Beispiel im Roster hat. Und selbst andere Akteure, die hier im ähnlichen Alter sind wie Jeff Hardy, sind da von ihren Bewegungen her einfach besser und crisper und dynamischer. Und da fehlt einfach unglaublich viel. Und wenn diese emotionale Verbindung zum Jeff Hardy nicht bei vielen noch so groß wäre, da würde halt eben kein Hahn mehr nachkrähen. Und das Match hier, gut, Elias hat gewonnen per DQ. Yay.
Ja, okay. Also, das war vielleicht höchstwahrscheinlich auf der Card, um das Album zu promoten, ne?
Ja, das stimmt. Gut. Kommen wir zum nächsten Match. Ja.
Kommen wir zum Heartbreaker.
Genau. Da ging es natürlich dann um den WWE Money in the Bank Koffer. The Miz trifft auf Otis. Auch hier ein recht kurzes Match mit etwas an die 7,5 Minuten. Auch kein besonders spannendes, geiles Match, irgendwie wrestlerisch, um es mal so zu sagen. Aber der Aufreger kam natürlich dann zum Schluss. Da gab es dann ein bisschen Verwirrung. Ach, bevor ich darüber spreche. Quatsch. Lass erstmal über was anderes reden. Erstens, Otis hatte neue Musik. Ist dir das aufgefallen?
Ja, wo auch am Anfang wieder gelabert wird, ne? Also ganz kurz, wenn dir das aufgefallen ist. Irgendwie Blue Collar Working Man und dann geht's irgendwie sowas, glaube ich, gesagt, dann geht er los. Ganz komisch auch, John Morrison rasiert, sieht ein bisschen aus wie der Ziggler mit dunklen Haaren.
Das ist grauenvoll, oder?
Also es passt halt wirklich gar nicht. Ja, Otis kam mit seinem guten Freund Ducky raus. Der Bastard. Nein,
hallo? Benimm dich.
Also, ja, also es ist wirklich, das ist, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist der größte Turn eigentlich seit Shawn Michaels, wenn ich ehrlich bin, oder?
Mindestens. Der größte Verrat der Wrestling-Geschichte.
Ja. Biggest Backstabbing Moments WWE auf 1, Ducky. Ja, also immer ich das Match, das war irgendwie unspektakulär. Was ich wirklich witzig fand, war eine Sache, die außerhalb des Matches stattgefunden hat. Und zwar beim Commentary. Wo ja Corey Graves immer sagt, oh, hier, das sind die world-famous It-Kicks, bla bla bla. Und Michael Cole immer sagt, oh ja, The Miz, der ist ja so kacke und der klaut ja nur alles und der ist so feige. Von der Corey Graves meinte so, warte mal, du warst doch vor Jahren auch mal so ein riesiger The Miz-Fan. und das einfach so wurde gar nicht mehr darauf eingegangen, aber fand ich mega witzig. Weil wir alle erinnern uns an auch an die große, grandiose Fehde dann zwischen Michael Cole und Jerry Lawler mit dem Kiss My Feet-Match, auch überragend.
Klassiker.
Das ist auch mal was fürs Match of the Week.
Unbedingt.
Aber das Match an sich, relativ langweilig. Und John Morrison wurde dann noch irgendwann des Rings verwiesen.
Genau, der ist auch ein bisschen schade. Wieder eingegriffen. Das wollten wir vielleicht noch erwähnen, dass der auch immer wieder eingegriffen hat und hier und da einen Schlag gesetzt hat. Ja.
Genau, ich wollte sagen, er wurde des Rings verwiesen, weil dann der Moment, der es dann eben zu viel war. Ich weiß das gerade gar nicht mehr. War es das, wo er Miss aus dem Caterpillar weggezogen hat oder war es, wo er mit dem Koffer zuhauen wollte?
Es war erstmal sowohl als auch. Also erstmal hat er ihn ja rausgezogen und dann im Nachgang war es ja dann so, wo ihn dann mit dem Money in the Bank Briefcase schlagen wollte. Also
ist auch schade, dass dann auch die Refs nicht mehr ihre großen Momente haben, wenn dann ihre Finger so wirbeln können und sagen können, du bist raus und die ganze Halle explodiert. Auch schade.
Das stimmt. Ja, aber dann war John Morrison raus und man hat gedacht, jetzt hat Otis hier endlich die Überhand und dann kam was ganz anderes, ne? The Miz kickt hier Otis in die Seile und Otis fällt quasi in die Seile hinein und Tucker hat in dem Moment, hat sich vorher das Money in the Bank Briefcase hier geschnappt und schlägt damit zu. Otis kriegt den Schlag hier voll ab, den Koffer, und ein The Miz kann hier eben den Pinfall bis 3 sichern und ein Tucker guckt böse drein. Und The Miz freut sich und hat zum zweiten Mal in seiner Karriere den Money in the Bank Koffer. So, wie geht's weiter?
Und zum zweiten Mal wurde auch, glaube ich, erst Money in the Bank Koffer verloren, ne?
glaube,
was
ja.
Was ja auch dann gesagt wurde. Ich glaube, Kennedy und jetzt Otis eben.
Genau. Oder? Was war mit Rob Van Damme auch, oder?
Oh, das weiß ich gar nicht mehr.
Nee, Rob Van Damme beim zweiten Mal. Nee,
der hat eingecashed.
Nee, stimmt, ist egal. Ja.
Ja, würde ich sagen. Ich glaube, es ist richtig. Wenn nicht, wird's gefact-checkt von Olaf.
Genau.
Ja, dann, ich muss aber wirklich sagen, als dann, also ich war schon wirklich geschockt jetzt, also es ist jetzt nicht so dieses Gespiel, sondern ich war schon überrascht, dass dann Tucker geturnt ist, so in dem Moment. Jetzt nicht, wo ich sage, so, oh, krasser U-Turn, sondern ich war so, okay, habe ich nicht mit gerechnet, hat mich überrascht. Ist ja erstmal was Gutes. Und das Krasse war auch, so, wir haben ja überlegt, so, ja, wer, für wen wäre es besser, macht Sinn, dass Otis den Kopf verliert. Und häufig ist dann ja so, dass dann die Entscheidung in der Sekunde fällt, weil du dann merkst, wie reagiere ich gerade darauf? Und als dann Otis gepinnt wurde, war meine erste Reaktion, ja, The Miz ist ein guter Kofferträger. Also, The Miz ist ein guter Mr. Money in the Bank. Und es war nicht eben die erste Reaktion, wo ich mir gedacht habe, ach Mann, das ist aber schade für Otis. Das habe ich mir zwar danach gedacht und das denke ich immer noch, weil ich glaube halt schon, dass man da vielleicht, dass da irgendwas mal geplant war, definitiv, ne? Also vielleicht wurde auch gesagt, ja, ich habe keine Ahnung. Also vielleicht kam einfach so das Ding, dass dann Romans zurückkam oder sowas, war dann vielleicht doch irgendwie eine Überraschung, dass es so schnell ging, ich weiß es nicht. Weil ich wollte gerade noch sagen, vielleicht hätte man gedacht, irgendwie mit Fans, das geht dann doch schneller, dass sie wieder zurückkommen und dann können wir es ein bisschen länger aussetzen, so bis, weiß ich nicht, Januar, Februar, März, und dann sind Fans wieder da und dann freuen sie sich über Autos mit dem Koffer. Und jetzt merkt man eben, okay, ist doch nicht so, der Koffer muss irgendwie einen würdigen Träger haben, was er mit The Miz definitiv hat, finde ich gut, weil du auch dann direkt gemerkt hast, dann gab es ja auch die Backstage-Promo und The Miz hat direkt, der hat dann für mich so eine Star-Power ausgespielt, das war zwar immer noch ein bisschen haha funny mit Morrison oder sowas, ne, und gerade auch als dann Tucker rauskam, das war ja auch irgendwie noch witzig, aber wie dann The Miz geredet hat und auch so die Champions on Notice gepackt hat, wie er gesagt hat, habe ich mir gedacht, ja, kaufe ich ihm ab.
Ja. Also ich kann auch damit leben, dass Otis die Koffer hier los ist, weil es ist bis jetzt nichts damit passiert. Irgendwie, man hat anscheinend keine Pläne, keine Ideen gehabt. Vielleicht liegt es auch daran, dass er eben eigentlich der gewesen ist, der durch diese Reaktionen quasi davon profitiert hätte. Ja, ich bin jetzt nun mal gespannt, ob das wieder nur so ein Heel-Turn gewesen ist, einfach damit er da gewesen ist. Ich meine, das Team ist ja eh schon gesplittet gewesen. Das ist ja kein klassischer Bruch irgendwie eines Tag-Teams gewesen, weil die waren ja eh schon bei Raw und SmackDown aufgeteilt, oder?
Aber das verstehe ich jetzt halt nicht, weil im Normalfall muss jetzt ja die obligatorische Fehde kommen.
Ja.
Mit ich gegen dich, weil du bist jetzt der Böse und der Böse sagt dann wieder, ich habe das Team immer getragen, ich war das und alle fanden mich gar nicht toll, sondern immer den anderen. Also ist jetzt ja das logische Programm, aber die sind eben nicht bei der gleichen Show.
Aber vergiss El Gran Gordo nicht.
Ey, wirklich, das ist einfach nur Scheiß. Also, ja. Also wirklich, also.
Ich sag's nur.
Ich weiß nicht warum, aber bei solchen Sachen muss ich immer, also bei solchen dummen Tag-Team-Splits muss ich immer an den Split von Crime Time denken. Wo dann auch so eine Fehde zwischen Chad und JTG hattest, auch mit so einem Strap-Match, glaube ich, sogar. Und es war einfach jedem egal.
Ja.
Und es ist halt hier genauso so. Ja, dann ist Tucker jetzt halt Heel. So, wir werden den höchstwahrscheinlich jetzt, vielleicht lege ich auch falsch und es steht bei Mania Main Event, wir werden sehen. Wir werden höchstwahrscheinlich ab ein, zwei Monaten gar nicht mehr sehen. Wenn es jetzt keine Fehde mit Otis gibt. Und wenn nicht, dann werden wir ihn danach nicht mehr sehen.
Ja, also ich sehe jetzt auch keinen Main Event Player in Tucker, aber ich glaube, dass es tatsächlich, dass du mehr Möglichkeiten mit einem Tucker als Einzelwrestler hast, wenn du ihn jetzt hier geturnt hast, damit er eben nicht wie die eine Hälfte von Heavy Machinery ist, die nicht Otis ist.
Ja, aber es ist halt auch dumm, noch ein Tag-Team zu splitten, ne?
Ja, aber die waren doch eh schon gesplittet. Aber ja, klar, also die Tag-Team-Division, haben wir schon tausendfach drüber geredet, ist ja quasi eh nicht existent. Und dann schmeißt man halt einfach wild Leute zusammen mit den Tag-Teams, wie, ich sag nur, Kevin Owens jetzt zu Daniel Bryan geht und sagt, hey, ich war noch nie Tag-Team-Champion, wollen wir nicht Tag-Teams sein? So, hä? Was? Warum? Also, und klar, also Tag-Team-mäßig ist bei WWE nichts gebacken. Jetzt hier hat man die beiden eben dann getrennt, sie waren vorher schon getrennt. Ich bleib dabei, auch wenn das natürlich irgendwie auf dem Papier so sich anhört, wie, ja, jetzt noch ein Stoß in Richtung Tag-Team-Division. ich glaube, dem Tucker tut's ganz gut, dass man zumindest diese Heavy Machinery-Geschichte so ein bisschen jetzt von ihm abgewendet hat. Also wenn man die beiden schon auseinandernehmen möchte, dann doch so, dass man einen Tucker dann frei macht.
Das definitiv. Aber guck dir doch mal die Star Power allein bei einem Raw an. Jetzt erzähl mir noch mal, dass da irgendwie Platz für einen Tucker ist. Du hast da jetzt einen AJ, du hast da einen Matt Riddle, du hast da einen Braun Strowman, du hast da einen Keith Lee. Weil du hast da noch das Hurt Business. Da ist doch kein Platz für einen Tucker.
Vielleicht wird er jetzt der Roadie von Miss Morrison oder so. Ich meine, AJ hat auch einen großen Bodyguard und hat Miss jetzt vielleicht auch einen mittelgroßen Bodyguard.
Wo er dann sagt, so, ja, ich stand immer nur im Schatten von Otis. Deswegen habe ich jetzt mega Bock, mich in den Schatten von The Miz zu stellen, Leute, oder?
Ey, der ist auf jeden Fall kleiner, der Schatten. Weißt du, weil der Miz auch kleiner ist.
Finde ich nicht okay, dass du dicken Witze machst.
Ich mach auch gerne kleine Witze. Lachen. Ja, also klar, Tag-Team-mäßig, dass man jetzt noch ein weiteres Tag-Team gesplittet hat. Müssen wir nicht drüber reden, ist geschenkt. Ich bin jetzt gespannt, wo man mit Otis hingeht, nachdem er jetzt quasi alles verloren hat. Ne? Also er ist jetzt ganz gar am Boden. Und ab da kann es ja eigentlich nur noch bergauf gehen, weil sein bester Kumpel ist weg, seine Freundin ist weg, der Koffer ist weg, die Lunchbox ist weg und das Brot, was da drin ist, wahrscheinlich auch. Also bittere Zeiten für unseren Liebling, Kai.
Für den besten Wrestler der Welt.
Mindestens. So, kommen wir zum nächsten Match. Aber wrestlerisch war das halt auch hier nicht so viel,
was nee, wir war gesehen.
Deutlich besser war dann das nächste Match, was wir gesehen haben. Das war das Hell in a Cell um die WWE SmackDown Women's Championship, die Golden Role Models explodieren im Hell in a Cell Käfig. Sasha Banks und Champion Bayley treffen die aufeinander. Auch hier ein Match, was knapp an der halben Stunde Grenze knackt und kratzt. Die beiden standen sich ja schon diverse Male gegenüber und ist auch richtig korrigiert worden von einem unserer Hörer. Sasha Banks stand schon zweimal im Hell in a Cell, nämlich einmal gegen Charlotte und einmal gegen Becky Lynch. Das ist natürlich ganz richtig. Und dieses Match, da habe ich mir auch sehr, sehr viel von versprochen und ich muss sagen, das hat's auch gehalten. Wie fandest du die Geschichte, die hier eben erzählt worden ist? Weil wir haben ja gleich zu Beginn auch eine Becky gesehen, eine Becky, mein Gott, was habe ich noch mit den Namen? Eine Sasha gesehen natürlich, die da auch wirklich sofort drauf losgegangen ist und vor allem auch dafür gesorgt hat, dass eine Bayley hier gleich ihren Stuhl verloren hat, was ich übrigens total albern fand, weil wir wissen alle, wie viele Stühle unterm Tisch liegen, unterm Ring liegen.
Das habe ich mir auch gedacht. So, ja, ich weiß, vielleicht gibt der irgendwie, weiß ich, so plus 10 Gesundheit oder sowas, keine Ahnung, kann ja sein. Mochte ich aber, dass du direkt gemerkt hast, also du hast halt so, ja, das ist jetzt kein normales Wrestling-Match, sondern so, ja, da ist gerade auch eine Fehde im Käfig. Und da muss man dann nicht sagen, ach, ich warte jetzt schön, bis die Glocke läutet, sondern so, ich versuche jetzt alles und hol mir jetzt noch den Vorteil raus, indem ich dich angreife, du den Stuhl verlierst. Auch generell schöner Farbkontrast mit Bayley trägt schwarz, Sasha trägt weiß, mochte ich auch. Ja. So gut gegen böse, das war auch nochmal irgendwie schön zu sehen. Und auch eine Sasha Banks, die dann direkt Vollgas gibt, das fand ich ganz gut, wo du dann direkt gesehen hast, okay, so jetzt, das ist hier eben kein Diven-Wrestling oder sowas, sondern das hier ist eine Schlacht, das ist ein Hell in a Cell-Match, das mochte ich. Und um jetzt mal so ein noch was Allgemeines zu sagen. Ich glaube, das, was du dir so gewünscht hast, dass eine Sasha Banks dir nicht wieder so extrem zählt und Moves nimmt, hat sie sich, glaube ich, nicht zu Herzen genommen.
Nee,
nicht wirklich. Also, wenn ich aber da gedacht habe, auch wie sie zum Beispiel bei dieser Sunset-Flip-Powerbomb in den Stuhl gesprungen ist und sowas, die hat wieder gesagt, ich verkaufe heute alles.
Ja, aber beide auch. Also ich fand auch teils die Meteora Knees, die in Sasha Banks hier gesprungen ist.
Die waren krass, yo.
Ne? Also das war ja schon relativ früh auch im Match, wo wir das gesehen haben. Das war schon richtig, richtig gut. Und generell, die beiden haben eine tolle Chemie zusammen. Die haben sich hier nichts geschenkt. Da gab's auch dann die Kendo-Stick-Action, die wir gesehen haben. Also da war sehr vieles drin, was wirklich richtig, richtig Spaß gemacht hat. Ne? Und wie gesagt, die Meteora Knees, die wir hier diverse Male gesehen haben, ja teilweise vom Apron aus ja in die Zelle rein irgendwie. Das fand ich alles gut. Was mir hier ein bisschen gefehlt hat, ist, dass man vielleicht noch hier und da ein bisschen stärker die Geschichte der beiden noch aufgegriffen hat. Was ich zum Beispiel schade fand, dass man die Sache mit dieser Nackenverletzung nicht viel, viel stärker aufgedröselt hat. Das hat man in der Mitte des Matches kurz gesehen, wo wir das eben gehabt haben, wo dann auch Bayley gezielt diese Körperpartie bearbeitet hat. Und dann hat man es sehr, sehr schnell wieder fallen lassen. Und das fand ich ein bisschen schade. Und einen kleinen Bruch gab es dann tatsächlich für mich und das war diese Sache, wo Bayley auf die Idee gekommen ist, draußen zwei Kendo-Sticks mit Klebeband zusammenzukleben und so, was? Warum?
also erstmal generell, wo sie auch das Ducktape gar nicht erst aufbekommen hat.
Ja.
Da frage ich mich immer so, wird so, also, das ist jetzt ja so ein Spot, den machst du jetzt ja nicht jeden Tag. Wird da nicht mal irgendwie so das kurz ansatzweise geprobt oder so, macht das Sinn? Geht das überhaupt auch so physikalisch oder? Also das war irgendwie Quatsch, weil die Kendo-Stick-Spots davor, die waren ja gut, habe ich auch noch nie so gesehen,
ja.
Wo dann eben der Kendo-Stick in der Ringtreppe und der Seite eingeklemmt wurde. Dann wurde da, glaube ich, Sasha Banks drauf gesuplext beim ersten Mal und dann gab es auch noch so ein Catapult in etwa.
Genau, ja.
Wo dann so von unten dagegen, so das war kreativ, das mochte ich. Aber das mit diesen Kendo-Sticks zusammenkleben, ja, das war irgendwie, das war doof. Das haben sie auch selber gemerkt und haben es dann einfach sein lassen.
Ja, aber wie du schon sagst, also das sollte man sich eigentlich überlegen, bevor man dann im Ring steht und die Kameras an sind, dass das vielleicht irgendwie nicht funktioniert. Und das sah ja auch dann hinten und vorne einfach schlecht. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen rausgebracht. Und dann dadurch sah auch Bailey ein bisschen blöd aus, finde ich. Weil dann kam sie wieder zurück in den Ring. Und Sasha Banks hat ja dann gleich den Feuerlöscher hier parat gehabt und hat ihr dann einmal eine Salve ins Gesicht geschossen. Ne, also irgendwie, das passt auch gar nicht zu dem Bailey-Charakter irgendwo. Ne? Das fand ich ein bisschen schade. Aber ansonsten war das hier ein knallhartes Match und auch die Kendo-Sticks, die hier dann auch später noch zum Einsatz gekommen sind, auch die Leiter, die dann zum Einsatz gekommen ist, mochte ich sehr. Also auch die Tatsache, dass man dann diesen Stuhl nochmal wieder in den Ring gebracht hat, der vorher eben wieder rausbuxiert worden ist. Das war schon nett. Was sagst du zu der Tatsache, dass man hier nicht nur die Leiter zum Einsatz gebracht hat, sondern eben auch, dass Bailey hier Sasha mit dem X besprüht hat, damit sie auch ja weiß, wohin sie mit dem Stuhl springen soll?
Ja, also war irgendwie ein netter Gag, weil ja auch das Stuhl, also der Stuhl das X drauf hatte. Und dann war so, ja, hier, X markiert die Stelle, dann mit dem X auf das X hauen. Ja, war okay. Ich wollte das auch so ein bisschen als Zeichen des Disrespects. Aber ja, also war jetzt nichts Besonderes, wenn ich ehrlich bin. Das Match hatte viele schöne kleine, also so kleine Dinger, die eigentlich gar nicht auffallen, die aber den Kampf so realistisch gemacht haben. Zum Beispiel bei dem ersten Ansatz, das Backstab mit dem Stuhl zu zeigen, ist ja auch eine Bailey so zurückgekrabbelt und hat dann Sasha Banks den Fuß weggezogen, wodurch sie dann mit dem Gesicht auf den Stuhl geknallt ist. Oder irgendwann gab es eine Stelle, da stand eine Sasha Banks auf dem Apron, dann hat auch eine Bailey so den rechten Fuß, einfach den Standfuß weggetreten, so dass eine Sasha Banks runterknallt mit dem Gesicht aufs Apron oder sowas. Davon hatte man so mehrere Momente, diese so kleine gezielte Tritte oder Aktionen, die den Gegner aus der Bahn geworfen haben. Da gab es so 2, 3, 4 Stück von. Das hat mir sehr gut gefallen, weil es immer so ein bisschen auch noch Realismus reinbringt.
Aber ich mochte halt eben die Intensität, die beide hier über die gesamte Zeit an Tag gelegt haben. Also da war Tempo drin, da war Härte drin, da war auch die Geschichte, war auch drin, wenn auch nicht ganz so kontinuierlich, wie ich mir das gewünscht hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich jetzt auch mal ein bisschen picky. Aber die Aktionen waren allesamt gut. Auch wir hatten auch in der Mitte des Matches so ein bisschen auch so diese schnelleren Aktionen, wo sie auch wirklich versucht haben, Käfig und Ring quasi zu verwenden, um schnelle Aktionsfolgen zu zeigen, um auch, es gab eine Szene, da ist Sasha dann erstmal Bailey ausgewichen, indem sie in den Käfig gesprungen ist, dann ist sie wieder zurückgesprungen, dann gab es eine Head-Scissor, auch das nicht 100% clean ausgeführt, aber das hatte schon was. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass die beiden sich hier wirklich sehr, sehr vieles überlegt haben. Und wenn man jetzt mal von diesem einen Spot absieht mit dem Klebeband und den beiden Candlesticks, da war sehr, sehr viel Tolles dabei. Und ich hatte da wirklich
Spaß. Ein Problem hatte ich noch.
Sag's mir.
Und zwar, es gab diesen Moment, wo Sasha Banks, also auch, es war kurz vor der Sache, die wir gerade angesprochen haben, hier mit der Leiter und sowas, ne? Und mit dem X drauf sprühen, da gab es den Moment, wo Sasha, glaube ich, einen Frog Splash zeigen wollte und Bailey dann den Stuhl vor sich gepackt hat, um sich zu schützen.
Ja.
Das Doofe war, in dem Match, was ich mit Jackie geguckt habe, für das Match of the Week, New Day gegen die Usos, wurde genau der gleiche Spot gemacht, nur dass der Stuhl dann auf Woods gelegt wurde, so nach dem Motto, dann tut's ihm ja mehr weh.
Ja.
Und hier war's das gegen, und also hier war's dann so, nee, ich nehme den Stuhl auf mich, weil dann tut's ja Sasha Banks mehr weh. Und eigentlich kenne ich's auch immer in der Wrestling-Logik so, dass wenn noch ein Stuhl draufgelegt wird, dann tut's immer dem mehr weh, der auf dem Boden liegt und den Move kassiert.
Ja.
Und das hier so als Schutz zu verkaufen, funny blöd.
Ja, aber Bailey hat ja auch so den Stuhl so nach oben gereckt, weißt du, so, die hat dem Schwung halt entgegengewirkt.
Ne? Ja, also dafür war es aber zu inkonsequent dann.
Ja, es hat beide dann im Endeffekt ja verletzt, in Anführungsstrichen.
Ja.
Aber
ich mochte übrigens den Bailey to Belly oder den Bangs to Belly auf die Leiter.
Ja.
Weil der sah auch sehr böse aus.
Ja.
Also der war jetzt nicht irgendwie schön ausgeführt. Also hast du gesehen, der von Bailey, der ist dann auf jeden Fall besser. Aber ich glaube, sie ist auf die Leiter schleudern. Das hat auch nochmal gezeigt, so jetzt, hier geht's um alles.
Genau. Ja, das war auch eine harte Aktion einfach. Und das wollte man da auch in diesem Punkt des Matches wollte man dann auch diesen großen Moment haben, weil es war eine schöne Steigerung, finde ich, in der Intensität und der Gewalt, die wir hier im gesamten Match durch gehabt haben. Wie gesagt, wir haben die harten Aktionen draußen gehabt, du hast diesen Sunset Flip in den eingeklemmten Stuhl angesprochen, der auch übel ausgesehen hat. Wir haben die Meteora Knees angesprochen, auch auf dem Tisch und was wir da nicht alles gesehen haben. Und dann hier zum Schluss hat das Match eigentlich so einen schönen Kreis genommen, wenn man es mal so sieht, ne? Weil früh im Match haben wir schon den Ansatz zum Bankstatement gesehen. Da konnte sich ja dann eine Bailey noch draus befreien, indem sie ja eine Sascha in die Finger gebissen hat dabei. Und hier war es dann eben so, dass es erstmal diesen Bailey to Belly geben sollte mit Hilfe des Stuhls. Und sie dann eben, also Bailey, dann im Bankstatement inklusive dem Stuhl, ich weiß nicht genau, wie man es ausdrücken soll, sie ist ja dann quasi in diesem Stuhl gefangen worden, wie wir es auch schon in den Segmenten zuvor gesehen haben. Und da konnte sie sich dann eben nicht mehr raus befreien. Und ich mag das sehr gern, dass man hier eben versucht hat, zum einen so einen Kreis zu bilden innerhalb des Matches, aber auch innerhalb der Storyline, weil da hat ja der Stuhl ja auch eine große Bedeutung gehabt. Und Bailey tappt ja aus und Sascha bekommt ihre Rache für den Verrat. War für mich absolut tolles Match und auch hier 26:30 ungefähr hat das Match gedauert. Wenn du da weggeschaut hast, hast du was verpasst.
Ja, und ich hoffe jetzt auch einfach, dass die Sascha den Titel nicht wieder innerhalb von 2 Wochen verliert. Wie sonst immer der Fall war.
Das stimmt, das wäre schon ein bisschen netter.
Ja. Aber das war wieder, ich fand, das war, um es jetzt mal ganz hochtrabend zu sprechen, das war mal wieder so ein Meilenstein fürs Frauenwrestling in der WWE, oder?
Ich fand's super.
Also das kannst du ja hinterher und sagen, so, yo, hier Frauenwrestling in der WWE, wir können es.
Ja.
So, da gibt's wenige Matches, die so herausstechen oder sowas, ne? So klar, The Man-Gimmick sticht da natürlich auch ganz krass raus. So, aber es ist halt selten, dass so, jetzt unabhängig von der Storyline oder nicht, dass du so ein Frauenmatch allein auch so als Standalone irgendwo hinpacken könntest und sagt, guckt euch das an, gut, oder? Und das haben die beiden hier wirklich geschafft. Also, das haben sie schon damals mit ihrem NXT-Takeover-Match geschafft. Und hier einfach wieder, finde ich gut, Spaß gemacht, also stark, mag ich.
Ja. Genau das. Richtig stark.
Und ich glaube, es war der Anfang der Fehde, ne? Obwohl es ein Hell in a Cell-Match war. Ja. Haben wir auch schon besprochen.
Ja. Da wird auch noch einiges kommen, denke ich mal. Ich hoffe, wir sehen nicht kein Chairs-Match. Ich erinnere nur an den riesengroßen Stuhl von The Big Show.
Ja, oder das. Gab es nicht auch das grandiose Kendo-Stick-Match von Alexa Bliss?
Ja.
Ja.
Gegen Bailey damals, wo doch Bailey da einfach nur auf die Schnauze bekommen hat und danach erstmal in ein Loch gefallen ist.
Das war auch fantastisch.
Das war super. Ja, auf jeden Fall ein neuer SmackDown-Damen-Champion ist Sasha Banks und im herausragenden Match, auch wenn wir hier ein bisschen gemotzt haben, hier und da. Das war richtig gut. Kommen wir zum nächsten Match. Da,
zum wahren Main-Event, könnte man sagen. Zum
wahren Main-Event. Natürlich hat das Hurt-Business hier die Herausforderung von Retribution angenommen und natürlich Lashley, der CEO, lässt sich hier nicht lumpen, sondern der geht vorne weg. Und man sucht sich natürlich auch den stärksten Gegner, würde ich sagen, aus. Also wenn ich mir jemanden bei Retribution als Gegner raussuchen würde, dann nur den. Es ist Slapjack. Der mit dem geilsten Namen, obwohl schon viele dumme Namen dabei sind, aber Slapjack ist ganz, ganz vorne mit dabei.
Es wurde auch immer krasser. Bei jedem Mal, dass die Kommentatoren den Namen Slapjack gesagt haben, konnte ich es immer weniger ernst nehmen.
Nee, also
und sie haben ihn oft gesagt, ja. in diesen 3-4 Minuten.
Das hat dann auch gereicht. Auf jeden Fall, es war ein Match um den US-Title zwischen Bobby Lashley und Slapjack. Slapjack hat mich allein deswegen fertig gemacht, die Art und Weise, wie der Entrance gewesen ist. Also überall einfach nur diesen blöden Retribution-Schriftzug, super generische Musik. Der Typ sieht für mich aus wie aus einem schlechten Videospiel. Also drückt bei einem Wrestling-Spiel auf Random und dann kommt das dabei raus. Und da
ist einfach der dumme Bruder von Jason.
Ja, oder so.
Also, Mann.
Ja, also ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Und 4 Minuten knapp. Bobby Lashley gewinnt hier im Hurt Lock. Wir haben da nicht viel, also wir haben schon einiges an Wrestling gesehen. Slapjack durfte auch hier und da so ein paar Aktionen zeigen, inklusive so einer großen Senton in die Ringecke. Aber Bobby Lashley schon sehr, sehr dominant und gewinnt das Ding dann hier eben per Aufgabe. Retribution bis jetzt noch sieglos. Dafür, dass sie hier den Umsturz wagen möchten, sind sie dafür sehr, sehr konservativ, was ihre Gewinnquote angeht, oder?
Ja, aber ey, das zählt ja alles. Ist alles, Zahlen sind Schall und Rauch. Es geht nur darum, Chaos zu verbreiten. Weil das haben wir auch danach nämlich sehr schön gesehen. Weil du weißt, Retribution, ey, so, die sind in Zahlen sind so stark. Da hast du gemerkt, die kommen rein, gehen auf Bobby Lashley los, irgendwie zu dritt oder sowas und schlagen auf ihn ein, verlieren, werden rausgeschmissen, zusammengeschlagen von Bobby Lashley. Ali kommt in den Ring, fällt auf den Arsch, flüchtet. Einfach überragend.
Ja. Läuft gut, die Anarchie. Ich weiß auch nicht. Also, früher
ich weiß wirklich nicht, ne? Also, ich weiß nicht, was das werden soll. Das ist einfach, also, weil ich weiß nicht warum. So, vielleicht spricht da so auch so diese Otis-Fan aus mir, der so ein bisschen sagt, also, irgendwie würde ich die auch so ein bisschen mögen, weil es witzig wäre, wenn ich die mag. So, wenn ich die so bei Headlock groß mache, so wie Otis, ne, so, ich sag mal, ich habe dann auch zum Money in the Bank-Träger gemacht. So, am Ende war vielleicht blöd, aber ich hatte einen guten Willen. Und ich glaube auch, ich kann Retribution groß machen, wenn sie mich lassen. Aber so wird das nix.
Ja. Nee, gar nicht. Gar nicht. Das Ding ist jetzt halt eigentlich schon eine komplette Lachnummer. Das muss man mal ganz klar so sagen. Noch mehr Lachnummer als nach diesen Segmenten, wo man einen Ziegelstein durchs offene Fenster geworfen hat oder andere Dinge, andere dumme Dinge vor allem getan hat. Also, ich verstehe es halt nicht. Wir haben immer gesagt, wenn du eine neue Gruppierung etablieren möchtest und die haben Matches, dann müssen die auch mal gewinnen. Aber warum gewinnen die denn nicht? Das kann doch nicht sein. Also
ist ja nicht so, dass die einfach verlieren, sondern die werden abgefertigt.
Ja, eben. Weißt du, und stell hier von mir aus einen Shelton Benjamin in den Ring mit irgendeiner fadenscheinigen Begründung. Lass den gegen einen T-Bar antreten oder so und T-Bar gewinnt dann. Dann kann ich sagen, ach, guck mal, hier, ne, T-Bar ist gefährlich, hat immer einen Shelton Benjamin besiegt. Wir haben als nächstes die Survivor Series vor der Tür stehen. Man wird das Programm bis dahin strecken. Davon können wir mal ausgehen. Aber ich glaube nicht, dass man mit Retribution irgendwo größere Pläne inzwischen hat, weil man auch gemerkt hat, so, oh, das führt zu nichts. Kommen wir zum Main Event des Abends. Und das ist das Hell in a Cell Match um die WWE Championship. Und da treffen Drew McIntyre, der amtierende Champion, und Randy Orton aufeinander. Und hier war es dann eben so, dass wir erstmal einen Drew McIntyre sehen, der hier zum Ring kommt und dann sofort hinterrücks von Randy Orton attackiert wird, aber diese Attacke mitbekommen hat und dann relativ schnell gekontert hat. Was mir hier gerade in der Anfangsphase so ein bisschen gefehlt hat, war so ein bisschen, hat ja auch die Intensität gefehlt? Oder also diese Schnelligkeit oder irgendwie, das hat sich alles für mich nicht so richtig wuchtig angefühlt. Wie hast du das gesehen?
Deswegen habe ich es ganz am Anfang beim ersten Match so bewusst provokant gesagt, wo ich meinte, in Roman ist so kalkuliert langsam und da steckt was hinter. Und Randy Orton ist einfach nur langsam. Und da steckt einfach nur hinter, dass Randy Orton immer langsam ist. ich habe ja auch gesagt, das wird so ein Hell in a Cell Match, wo auch dann, da wird sich auch mal ein Käfig gedrückt und es wurde sich ein Käfig gedrückt, was ja dann auch irgendwie gut und auch brutal aussah. Aber, also ich habe mir halt gedacht, yo, der Drew, der ist sauer. Sollte zumindest sauer sein. So, der Randy hat dann mit seiner Schweißerbrille die Legends umgeklatscht, umgetreten. So, da wurde mehrfach irgendwie hinterrücks und sowas. Und nochmal der Kiefer, der auch nochmal aufgegriffen wurde. Und dafür, dass er an Drew so dieses ich bring dich jetzt um verkörpert hat auch manchmal, war das hier wenig.
Ja.
Wenig Härte.
Genau, das ist genau das, was ich mir hier erwartet habe. Ich habe mir hier wirklich diese obligatorische, intensive Schlacht irgendwie erhofft. Aber irgendwie fühlte sich das alles viel zu normal an. Und es war nicht so richtig das Hell in a Cell Match, was man eigentlich hier in dieser Fehde irgendwie aufgebaut hat. Am Anfang der Brawl, einmal rund um Käfig, dann ging es irgendwie rein. Und Drew McIntyre ist recht dominant, kommt auch genau das, was du schon gesagt hast. Ne? Da geht's ein bisschen hin und her. Es geht auch mal in den Ringpfosten, es geht mal in den Käfig irgendwo. das war schon okay. Es gab auch die Ringtreppe ist zum Einsatz gekommen und dann der erste.
Ja, also auch irgendwie mit guten Aktionen, so, weil, also klar, mit dem Stuhl wurde auf den Kiefer gedrückt, hatten genau. wir ja auch schon mal, ja. aber dann gab's auch diesen, der war ja auch irgendwie brutal aus, da dieser Tritt, wo dann Drews Kopf auf der Treppe lag und Randy Orton tritt drauf und auch denkst, yo, krass, dann geht noch mal einer irgendwie durch den Tisch. Also ich glaube, es war Randy, wenn ich mich nicht täusche. Da wird auch noch mal jemand in die Zellenwand mehrfach geworfen, also nicht nur auch gedrückt. Also es gab auch einen sehr schön aussehenden Backbreaker, den ich ja auch immer sehr gerne mag. Und auch halt Schläge mit Stühlen und hier und da, aber das war alles so, ja. Also es war so egal.
Ja, und dem Match ist hier wirklich zum Nachteil gereicht worden, dass wir vorher schon zwei Hell in a Cell Matches hatten, die auf der einen Seite vom Storytelling her deutlich besser gewesen sind, nämlich Roman gegen Jay, und andererseits auch wrestlerisch deutlich besser gewesen sind. Und das war vor allem Sasha gegen Bayley.
Und auch kreativer.
Ja, und genau, kreativer und schneller und intensiver. Man hat hier immer wieder so Ansätze gehabt. Ich mochte zum Beispiel die Aktion, als einen Drew McIntyre hier zum ersten Mal zum Claymore-Kick angesetzt hat und ein Randy Orton ihm erstmal eins mit dem Stuhl vors Schienbein schlägt. Mochte ich.
Da sah richtig dumm aus.
Ich mochte das. Ich fand das auch also, total logisch.
Nee, ist halt nicht logisch, weil du denkst, so, du hebst doch immer ab bei einer Claymore, warum jetzt nicht?
Ja.
Also, weißt du, Claymore ist wie so ein Spear oder sowas. Wenn er nur gekontert wird, sieht's eigentlich immer dumm aus.
Na gut, ich fand's.
Weil du so weißt, so, er rennt halt und springt nicht. So, warum ich hab doch X gedrückt, spring doch.
Ja, also, Randy Orton war halt einen Schritt voraus und da ist dann Drew McIntyre noch nicht abgehoben. Naja, lassen wir es einfach mal so stehen. Also ich fand, das war zumindest eine gute Idee, aber ansonsten hat mir hier wirklich so ein bisschen der Wumms gefehlt und ein bisschen die Intensität und die Härte und auch das Tempo und diese Notwendigkeit, die hat man mir hier nicht irgendwie transportiert und das hat mich wirklich gestört. Und da können auch beide noch so oft schnaufen und prusten und leiden, wie sie wollen. Irgendwas hat bei diesem Match gefehlt. Es war nicht katastrophal schlecht, aber es war halt eben längst nicht so gut wie die beiden anderen Hell in a Cell Matches, die wir gesehen haben. Und obendrein haben mir auch diese Endsequenz nicht so wirklich gefallen. Also es gab ja dann diesen Draping DDT von einem Randy Orton und da hat er dann den Bolzenschneider geholt und wollte dann auf einmal rausgehen, weil es ein lang gehegter Plan irgendwo ist. Dann brawlen sie sich draußen ein bisschen und dann Randy Orton klettert dann oben auf den Käfig, wo dann auch so ein Stahlrohr liegt. Und das war übrigens der Punkt, wo ich mir gedacht habe, Mann, sieht das blöd aus. Warum schlägt denn Randy Orton nicht auf den Körper, wenn er so ein Stahlrohr hat als erstes?
Mein Problem war,
okay,
das klingt jetzt vielleicht auch elitär, ich weiß es nicht, weil ich hätte nicht die Eier da hoch zu klettern und hätte noch weniger die Eier da runter zu fallen. Aber erstens, ja, ich habe es wirklich nochmal geguckt, weil diese Sequenz mit, die sind draußen, Randy Orton klettert hoch, bis zu, die sind wieder im Ring. Da passiert an sich nicht viel. Das ist zwar ein großer Spot, aber da ist nicht viel passiert. Das waren 9 oder 10 fucking Minuten. Das war ein Drittel vom Match. Für einen Spot. Das war richtig langweilig. Und zwar, das Problem war erstmal auf dem Käfig. Da war, so, wie gesagt, Kai macht besser, kann ihn nicht. Ich hätte auch Schiss, oben drauf zu stehen, aber da war ja gar keine Intensität. Die stehen da drauf, stehen so ein bisschen voneinander entfernt, weiß nicht, Drew McIntyre macht einmal kurz seinen inneren Bane oder sowas mit seiner Pose, so, ja, komm doch her. Dann gibt's dieses Stahlrohr, die schlagen sich super langsam da oben, klettern in die, also du konntest ja wirklich, klar kannst du, das muss ja auch alles sicher sein, verstehe ich, ne? Aber dieser Spot, der war ja so, der stand vor 2 Tagen in der Zeitung, so vorhersehbar war der. Also, so, du siehst so, okay, da sind die für Randy und da sind die für Drew, die Löcher. Dann sind da 2 kleine Stufen für Randy, da 2 kleine Stufen für Drew. Und du wusstest genau, was, das war 1:1 so wie in diesem Ambrose-Rollins-Match vor 5 Jahren oder sowas. Das war genau das Gleiche. Du wusstest sofort, was passiert. Klar ist das krass, dass der da durchfällt. Aber für sowas Vorhersehbares und, ich sag, wie es ist, Langweiliges, das ist so, sind wir eigentlich, damit holst du jetzt auch keinen mehr hinterm Ofen hervor. Das haben wir jetzt schon 500 Mal gesehen. Shane McMahon springt da einfach so runter, weil er Bock drauf hat. und einfach nur für dieses, wir alle wissen, was passiert, ein Drittel des Matches verschwenden. Ey, das war einfach langweilig.
Ja.
Das hat, wie kann etwas so lange dauern? Für so ein, weiß, also vielleicht finden das Leute krass, aber für so ein scheiß Payoff. So, du wusstest doch von Anfang an, so, als du dann gesehen hast, wie die sich da so runterhangeln, jo, der fällt gleich da durch. Also, ja. Nee.
Zu der Ehrenrettung.
10 Minuten.
Zur Ehrenrettung der beiden sage ich noch, ich mochte ganz gerne, wie man hier einen Randy Orton auch platziert hat, dass er dann irgendwann die Hand einfach weggeschlagen hat von einem Drew McIntyre. Fand ich okay. Aber es ist eben dadurch, dass die Intensität gefehlt hat, dass da auch die Action gefehlt hat. Es wirkte auch für mich so so unnatürlich einfach, dieser Übergang von, wir klettern jetzt da hoch. Oh nein, die Aktion mit dem Stahlrohr hat nicht funktioniert. Wir kloppen uns oben ein bisschen. Und dann krabbeln wir auf der anderen Seite wieder runter. Das wirkte eben nicht wie ein natürlicher Kampfablauf. Und das hat mich hier irgendwie massiv rausgebracht.
Ist ja komplett gestaged.
Ja, eben. Und so. Klar, wie gesagt, der Sturz da, das sah halt eben dann auch schon krass aus. Und gerade auch von so großen Männern muss man dann noch mal mehr den Hut ziehen. Aber ja, insgesamt war bei dem Kampf echt ein bisschen der Wurm drin. Also mich hat der leider überhaupt nicht abgeholt. Und da können wir ja auch jetzt hier so Richtung Schlussphase gehen. Wir sehen dann einen Drew McIntyre, der aus dem Mund blutet, also sprich interne Blutungen und so, wie sich das gehört. Wir haben dann einen kleinen Callback in Richtung SummerSlam, als dann Randy Orton den RKO ansetzt und Drew McIntyre kontert das dann eben mit einem Backslide, wenn sie wieder im Ring zurück sind. Es gab davor auch noch den Claymore eine Runde. Ja, da soll es nochmal einen Claymore-Kick geben. Randy Orton weicht aus und setzt dann eben den RKO an. Und dann ist es das hier. 3-Count. Und Randy Orton ist 14-facher Champion. Wie fandest du hier die Schlussphase?
Langweilig. Okay. Ich fand das einfach langweilig. So, ja, das war dann ganz cool, die Claymore. Und er rollt sich raus. Oh, der Veteran, Randy Orton. Alles okay. Und auf einmal hebt auch beim Claymore-Kick ab. So, das passiert nämlich, wenn man dabei auch springt. Scheiße, kassierst ein AKO danach, bist nie mehr Champion. Ich gönn's einem Randy, der hat einfach geil performt in den letzten Monaten. Also, da muss er einfach den Hut vorziehen. So, McIntyre war ein geiler Champion, finde ich auch. So, der hatte jetzt zwar irgendwie gefühlt nur eine Feder. Also klar, ich glaube, der hatte noch, wen hat er noch? Irgendwie Rollins und Dolph Ziggler oder sowas. Aber
sind wir mal ehrlich. Dazwischen.
Stimmt, ja. Aber also das war ja alles so für Fäden für 3 Wochen gegeneinander, ne? So dieses Randy Orton, das war ja wirklich eine Fäde.
Ja, ja, eben.
Also wirklich für mich Main Eventer, definitiv. So, der ist richtig gewachsen seit WrestleMania oder seit Rumble generell. Hoffe auch, dass er irgendwie den Titel nochmal zurückholt, dann vor Fans mit richtig Gib ihm. Ich glaube halt, dass die Fäde jetzt weitergeht. Und ich glaube, dass ich da keinen Bock drauf habe.
Ja, ich gehe auch davon aus, dass die Fehde weitergehen wird. Ich könnte mir hier auch vielleicht noch irgendwie Multiman-Match oder sonst irgendwas vorstellen. Und natürlich auch noch The Miz, den haben wir jetzt ja auch, der da so ein bisschen darauf wartet. Weil ich glaube, mit The Miz kannst du jetzt eben dann auch ein bisschen was machen, der dann hier auch hier und da mal sich zeigt einfach und sagt, ah, übrigens, ich bin derjenige, der den Koffer hat und ich könnte jetzt hier auch jederzeit eincashen, wenn ich das wollte. Ja. Schauen wir mal. Aber ich denke auch, dass Drew McIntyre hier auf jeden Fall sich im Main Event etabliert hat mit dieser Titelregentschaft. Der hat gezeigt, dass er es nicht nur will, sondern dass er es auch kann. Und wie du schon richtig gesagt hast, er ist extrem dran gewachsen. Und Randy Orton ist jetzt 14-facher Champion, ist damit auf einer Stufe mit einem Triple H und nur noch 2 Championships von Ric Flair und John Cena entfernt übrigens. Ob er das noch schafft, weiß ich nicht. Aber schon, wie gesagt, die nächste Stufe hier erklommen für den Randy Orton. Finde ich schon recht spannend. Möchtest du noch was hier zu dem Hell in a Cell Match sagen?
Nee, also habe ich mir mehr von versprochen, bin ich ehrlich.
Ja, da bin ich komplett bei dir. Und ich glaube auch, dass hier die Reihenfolge der Matches vielleicht nicht ganz so ideal gewählt gewesen ist, weil auch hier war es dann bei mir so, dass ich, natürlich war ich überrascht darüber so ein bisschen, dass dann Randy Orton das Ding hier gewonnen hat und dann auch dann am Ende doch so klar irgendwie mit dem RKO. Trotzdem bin ich jetzt aber nicht mit großer Begeisterung aus dem Event rausgegangen, sondern so, ja, Randy Orton ist jetzt halt Champion, hat er sich verdient, kann man so machen. Aber es war eben dann tatsächlich das schwächste Hell in a Cell Match, was denn hier den Kampfabend beendet hat. Und damit kommen wir dann auch zu unserem Fazit hier, Kai. Bananenwertung, Fazit und überhaupt.
Boah, ist halt echt schwierig, ne? Also, weil du hattest sag mal, 3 Stunden Event, ne? Mit Entrance und sowas würde ich sagen, Stunde bis Stunde 30, gute Unterhaltung. Gerade die 2 Hell in a Cell Matches, Roman Jay und Sasha Bailey. Und wo man auch sagen muss, das hat absolut wenig Sinn gemacht, dass Roman gegen Jay im Käfig war. Das war nur, weil der war da.
Hätte es nicht unbedingt gebraucht, ja.
Weil letztendlich so ein Käfig häufig dazu da, Leute rauszuhalten. Es kamen mehr Leute rein als bei allen anderen normalen Matches auf der Card.
Stimmt.
Es hat wenig Sinn, aber ist egal. So, wenn er schon mal da ist, der rote Käfig, muss sich ja auch lohnen, ne? Main Event, wirklich fand ich katastrophal langweilig. Also wirklich richtig, richtig schlimm. Da hat mich nichts abgeholt. So, und es war wirklich so, vorher waren 2 Matches, die eine halbe Stunde gingen ungefähr, die ich beide gut fand. Also lag es nicht daran, dass ich unaufmerksam und faul bin. Manchmal, ja, aber in diesem Fall nicht. Elias gegen Jeff Hardy, so echt Hausschau-Match. Ich sag mal so, ich gebe 4 von 8.
Mhm. Ich überlege auch gerade, wie ich das für mich einsortieren soll. Ich fand, eigentlich decken sich unsere Meinungen hier zu dem ganzen Matchgeschehen ziemlich. Ich glaube, ich fand den Main Event nicht ganz so schlimm wie du. Deswegen gebe ich da so eine kleine Spur nach oben. Also ich fand den jetzt nicht unbedingt, dass ich sage, ja, ist mein Lieblingsmatch oder so, aber ich fand ihn unterwältigend, aber noch immer ansehbar, zumindest für einmal. Aber ich finde, dass er an der Position, wo er jetzt hier gewesen ist, war er falsch. Der hätte einfach in eine Midcard gepackt, wären wir alle glücklich gewesen. Er hätte mal gesagt, Sasha Banks und Bailey Opener, heißer Scheiß direkt zum Anfang, passt. Und dann Roman gegen Jay, dann eben als Abschluss hier von der ganzen Geschichte. Hätte ich besser mitleben können, irgendwie so für mich. Dann haben wir Miz gegen Otis. Match fand ich jetzt, hat mir nicht wehgetan, sagen wir es mal so. Das hat mir nicht wehgetan. Wir haben den Heel-Turn gehabt, wo ich als Podcaster sage, schwierig. Und irgendwie, wie du immer so schön sagst, von der Wand bis zur Tapete gedacht. Mal gucken, was draus wird. Aber trotzdem irgendwie auch ganz interessant. Und dann haben wir eben die 2 Totalausfälle für mich. Und das war eben Jeff Hardy gegen Elias, was ich wirklich schlimm fand. Wo ich gedacht, was wollt ihr damit? Und dann diese Retribution Hurt Business Sache, wo ich noch viel lauter sage, was wollt ihr damit? Also was ist das, was ihr wieder da verkaufen wollt? Deswegen, ich gebe mal etwas optimistischer 4,5 von 8 Bananen. Einfach, weil ich den Main Event nicht ganz so dramatisch schlecht fand wie du und damit dann doch noch ein bisschen leben konnte. Aber ja, ich habe mir auch viel, viel mehr Gewalt, Brutalität und all das irgendwie erwartet. Ansonsten aber hat der Pay-Per-View ja durchaus, ich sag's mal, positive Reaktionen gezogen, wenn man das mal sich so anschaut. Wir haben auch bei YouTube hier eine kleine Umfrage gestartet, irgendwo, wo man sich dann eintragen konnte. Und da gab's immerhin, wir sind bei 110 Stimmen zum jetzigen Zeitpunkt, haben wir 5% auf sehr gut, 28% auf gut, 44% auf war okay und dann jeweils 12 bzw. 11% auf geht so und schlecht. Also schon die meisten von euch da draußen fanden den Event durchaus ansehnlich. Und ich glaube, das kann man auch so nehmen, oder? Also klar, da war auch Grütze dabei, aber das, was gut war, war halt eben richtig gut. Und wir sind mal positiv und unterstreichen das. Wie siehst du das?
Ja, sehe ich auch so. Also das ist ja wirklich eine Sache, die WWE so in den letzten Monaten gut schafft, so dass die Sachen, die gut sind, auch wirklich gut sind. Und nicht so, wo du sagst, ja, unter Blinden ist der einäugige König, sondern nee, das ist schon echt ordentlich.
Ja.
Wie jetzt zum Beispiel diese Roman Reigns wieder und auch jetzt das Sasha Banks Bailey Match. Das mochte ich. Bin mal gespannt, was sie jetzt bei Survivor Series machen, wie es da geht. Letztes Jahr hatten wir ja, was ich sehr mochte, was aber dieses Jahr wenig Sinn macht, gerade so Corona-bedingt und ein paar Haushalte mischen, hatten wir ja dieses schöne NXT gegen SmackDown gegen Raw. Bin mal gespannt, wie sie es jetzt hier machen. Wird sich zeigen. Und auf jeden Fall ein paar Sachen dabei, die mich dazu bewegen, in den nächsten Wochen einzuschalten. Allem voran natürlich Roman und die Usos. und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, der Heel-Turn von Tucker.
Ja.
Nee, aber ich möchte auch wissen, wie es mit The Miz weitergeht.
Wie gesagt, also ich glaube auch, dass der natürlich hier den Money in the Bank Koffer besser tragen kann. Mit dem kann man mehr anfangen. Und es wäre ja auch so ein bisschen History Repeating, ne? Also wenn er jetzt hier gegen Randy Orton eincashen würde, auch daraus kann man eigentlich eine schöne Geschichte machen, wenn man das möchte. Und vielleicht dann eben auch, weiß ich nicht, vielleicht doch nochmal ein Rematch, Randy Orton gegen Drew McIntyre und dann zeigt sich am Ende The Miz und staubt ab. Alles.
Man muss auch sagen, jetzt ist ein The Miz auch bereit, WWE-Champion zu werden, ne? Also jetzt in den letzten Wochen, Monaten oder sowas war viel Quatsch dabei, aber so vom Reifegrad, von dem Talent, was er gezeigt hat, ist er jetzt bereit. Weil damals Nostalgie und sowas, okay, aber das war schon echt scheiße.
Ja, das ist leider so. Ja, das ist leider absolut so. Deswegen, und wir haben doch auch schon diverse Male hier im Podcast gesagt, gerade zu dieser Zeit, wo er Intercontinental Champion gewesen ist, wo wir gesagt haben, Mensch, der Typ muss eigentlich in den Main Event. Und wir haben auch beim letzten Mal gesagt, wie schnell du den auch wieder in eine ernsthafte Richtung drücken kannst. Und ich glaube, das macht man jetzt. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, wenn man auch einen John Morrison so ein bisschen vielleicht von ihm löst, nicht um ein weiteres Tag Team zu splitten, sondern ich glaube, dass diese Albernheit der beiden, ich will nicht so eine Midlife-Crisis DX haben, hier nur als Miss Morrison da irgendwo, sondern ich möchte schon wieder diesen ernsten, diesen leidenschaftlichen The Miz haben, den wir da gesehen haben, weil dem bedeutet der Kram halt wirklich was und das hat er auch immer wieder gezeigt in der Art und Weise, wie er sich präsentiert hat, auch wenn er mal geschaut, wie er über seinen Job redet und das Ganze drumherum. Das finde ich auch relativ spannend, sagen wir mal so, wie das sich weiterentwickelt. Aber ansonsten gehen wir dann ja auch schon zum Wochenende dann hier auf die aktuellen Entwicklungen ein. Da gibt's am Samstag Raw Cross SmackDown, sprich da besprechen Kai und ich dann noch einmal die Geschehnisse nach Hell in a Cell und den Podcast gibt's am Samstag hier bei Patreon und Steady für Unterstützer und am Sonntag dann als Wochenend-Podcast im Free-Feed am Mittag dann ein bisschen später, als das sonst gewohnt ist. Aber ansonsten gibt's da noch einiges mehr, Kai. Wir haben auch noch Ilja gegen Walter jetzt auf dem Speiseplan, sage ich mal.
Ja, da bin ich auch mal gespannt drauf. Also, weil da werden wir, lege ich mich fest, definitiv eine Schlacht bekommen. Also da habe ich richtig stark Bock drauf.
Ja.
Leider ohne Fans natürlich. Aber ich glaube, auch in so einer leeren Halle knallen die Chops vielleicht noch mal ein bisschen böser.
Allein die Vertragsunterzeichnung von Ilja Dragunov und Walter hier bei letzten NXT UK, das hat schon richtig, richtig Spaß gemacht. Und das wird unser Match of the Week sein. Und wer noch ein bisschen hören möchte, wie Shaggy und ich zum Beispiel über Impact Bound for Glory sprechen und auch über G1 Climax und über AEW, der kann auch gern bei Patreon und bei Steady dann am Mittwoch beim Magazin reinschalten. Da greifen wir das alles auf. Wenn wir ein bisschen weniger über WWE diesmal reden, dafür mehr über andere Promotions und da ein bisschen abschweifen. Und ja, damit sind wir hier durch mit der Review zu WWE Hell in a Cell 2020. Und Kai, möchtest du noch was sagen?
In diesem Podcast hassen wir als Fanbase ab jetzt gemeinsam Tucker.
Okay.
Das ist mein Begehr.
Lass es einfach mal so stehen. Und sage wie immer, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.